So, auch hallo von meiner Seite nochmal. Schön, dass ihr so zahlreich da seid. Ich freue mich, einmal wieder hier zu sein. Es ist auch schon wieder ein Weilchen her. Ich glaube, im November war das letzte Mal, wo ich nachgeschaut habe. Genau. Ja, die Zeit verfliegt, gell, verrückt. Ja, schon wieder März. Das Thema heute. Die Christine hat es schon kurz gesagt, soll heißen, ein Vertrag mit Gott. Kann man sich jetzt viel drunter vorstellen, aber wir werden sehen, wenn wir nachher die Tageslese lesen, worauf ich da hinaus möchte heute mit euch. Aber zum Einstieg mal die Frage, wann habt ihr das letzte Mal einen Vertrag unterschrieben und mit was oder für was, mit wem? Was fällt euch da ein? Ja, Irmel?
Ich habe vielleicht vor 6 Wochen mein Testament unterschrieben.
Oh, okay. Aber sehr, sehr vorausschauend. Das ist doch sehr
Das war
verantwortungsbewusst.
nicht das Erste.
Okay. Das heißt, du hast es nochmal neu aufgesetzt. Also, wir haben gerade gehört, ein Testament wurde neu aufgesetzt.
Ich habe so von D3 Isophytamin, und wenn man das untersucht haben will, muss man das selber zahlen. Das zahlt nicht die Kasse. Und da musste ich einige Papiere unterschreiben, dass ich das dann auch tatsächlich dann zahle.
Ach, dass du selber übernimmst die Kosten
Ja,
dann.
das muss
Okay.
man.
Okay, also in dem Fall eine Gesundheitsuntersuchung, die man selber bezahlen muss, musste man auch mit seinem Namen dann bestätigen, mit der Unterschrift.
Gestern mit der WGV telefoniert, wegen der Wohngebäudeversicherung, und es wurde am Telefon geändert.
Ah, okay. Ohne Vertrag gibt es dann noch eine Auftragsbestätigung?
Ich hatte einen Vertrag,
Okay.
aber ich habe jetzt kriege eine Heizung, und die Wärmepumpe wenn die vorm Haus steht, dann ist die nicht gegen Diebstahl versichert, und da muss ich den Vertrag ändern.
Interessant. Ja, also. Es ist gang und gäbe bei uns immer noch, Verträge einzugehen. Und was erwartet ihr denn von dem Vertragspartner? Wenn du jetzt am Telefon, du erwartest, hast du eine bestimmte Erwartungshaltung dabei.
Wenn ich jetzt einen Schaden im Haus habe oder wenn mir die Wärmepumpe geklaut wird, dann erwarte ich, dass ich Ersatz kriege.
Genau,
Und nicht das Geld.
du erwartest eine Leistung dafür. Genau. Da werden wir nachher noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich möchte euch, also der heutige Bibeltext steht im Markus Kapitel 12, die ersten 12 Verse. Wir lesen es aber erstmal, bevor wir es lesen, gebe ich euch eine kurze Einführung, was davor passiert ist, damit ihr es ein bisschen besser einordnen könnt. Und zwar ist Jesus aus Kapernaum mit seinen Jüngern, also es ist ja im Norden Israels, in Galiläa, beim See Genezareth in der Nähe, ist er nach Jerusalem gepilgert. Und sie sind dann zuerst nach Bethanien gegangen. Und als Jesus dann in Bethanien ist, sagt er zu seinen Jüngern, besorgt mir bitte ein Eselsfüllen. Und auf dem, wir kennen die Geschichte, ist er dann in Jerusalem eingeritten. Also sanftmütig auf einem Eselsfüllen. Und das Volk hat ihn bejubelt und hat gerufen, Hosianna in der Höhe, Hosianna. Hosianna heißt, hilf doch Herr. Also sie haben erkannt, da ist jemand, von dem erwarten wir Hilfe, von dem erwarten wir etwas. Und sie sagen es mit dem Zusatz in der Höhe, dass es eben nicht ein normaler, alltäglicher, natürlicher Mensch nur ist, sondern dass er von Gott kommt. Und tagsüber hat sich Jesus dann in Jerusalem aufgehalten in der Zeit und abends ist er mit seinen Jüngern dann wieder zum Übernachten nach Bethanien raus. In Bethanien, da haben auch Martha, Maria und Lazarus gelebt und er war befreundet mit ihnen, wie wir aus anderen Bibelstellen wissen. Er hat ja auch Lazarus aus den Toten auferweckt und vermutlich hat er sie dann besucht oder hat vielleicht dort sogar mit seinen Jüngern übernachtet. Und am nächsten Tag geht Jesus wieder nach Jerusalem in den Tempel Und was macht er da? Wir haben vor, du hast vor den Liedvers erwähnt, Christine. Er hat dort die Händler aus dem Tempel vertrieben. Du hast gesagt, Jesus vertreibt die Sünde aus unserem Herzen. Ja? Und so hat Jesus eben diese Händler, die nur aufs Geschäft aus waren und nicht irgendwo aus Überzeugung im Tempel waren, sondern nur um Geld zu verdienen. Und er hat gesagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und diese Aktion, die hat die religiöse Elite vorsichtig gesagt erzürnt. Und die haben dann ihn zur Rede gestellt. Also die religiöse Elite sind die Schriftgelehrten, die Ältesten, die Hohepriester werden erwähnt. Und die haben gesagt, mit welchem Recht, mit welcher Vollmacht tust du das? Umgangssprachlich, was fällt dir eigentlich ein? Wie kommst du dazu? Jesus hat ihnen dann nochmal eine Frage vorgelegt, bevor er ihnen antwortet. Und sie sind nicht drauf eingegangen, nämlich woher kommt die Taufe des Johannes? Sie haben nicht geantwortet und hat er gesagt, dann sage ich euch auch nicht, woher ich die Vollmacht habe. Also sie haben sich nicht geöffnet für ihn in dem Diskurs und er hat er auch nicht weiter, sie nicht weiter eingeweiht. Aber er hat angefangen, in dem Moment in Gleichnissen mit ihnen zu reden. Und wir schauen uns jetzt dieses Gleichnis in dieser Situation mit der religiösen Elite, das schauen wir uns heute an. Und das steht in Markus Kapitel 12, ab Vers 1. Und ich lese bis Vers 12. Wer mitlesen möchte, schlagt es kurz auf. Dort heißt es nämlich im ersten Vers, und er, also Jesus, fing an zu ihnen, also zu diesen religiösen Menschen, religiösen Vorstehern auch, fing er an, in Gleichnissen zu reden. Und zwar sagt er, ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nehme. Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, den schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte einen anderen, den töteten sie, und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Den sandte er als letzten zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Das ist zitiert jetzt aus Psalm 118. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Wir haben im ersten Vers gelesen, dass Jesus in Gleichnissen zu ihm geredet hat. Was versteht ihr denn unter einem Gleichnis? Überlegt mal, was würdet ihr sagen, was ist ein Gleichnis?
Ein Vergleich.
Ein Vergleich. Sehr gut, ja.
Dass man besser versteht,
wenn man Vergleich macht. Vergleich, dass man besser versteht. Ein Vergleich mit alltäglichen Dingen, die die Zuhörer kennen, mit dem sie was anfangen können. Und Jesus hat hier den Vergleich gewählt vom Weinbau. Damals, wie heute auch, wird in Israel immer noch Wein angebaut, also Weintrauben angebaut. Und man kannte auch damals den Brauch oder den Vorgang, dass man einen Weinberg verpachtet, wenn man ihn nicht selbst bewirtschaften kann oder möchte. Wir haben ja gesehen, der Eigentümer des Weinbergs, der hat ihn verpachtet und ist außer Landes. Der hatte noch andere Geschäfte, hatte andere Dinge zu tun und hat gesagt, hier, bitte bewirtschaftet meinen Weinberg. Und um das jetzt besser zu verstehen, warum Jesus dieses Gleichnis diesen religiösen Vorstehern erzählt hat, springen wir kurz zu Vers 12. Dort heißt es nämlich, da haben wir die Auflösung sozusagen, und sie, also die Zuhörer, trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk. Und jetzt der Punkt, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Das hilft uns, das Gleichnis zu verstehen, dass es nicht einfach nur eine Geschichte ist, sondern dass sie in Bezug hatte zu den Zuhörern. Jesus hat diesen Vergleich gewählt, um den Zuhörern was klar zu machen. Und sie haben es auch verstanden, wie wir in Vers 12 sehen. Sie haben verstanden, dass er das auf sie, mit Blick auf sie, erzählt hat. Und um was geht es in dem Gleichnis? Wir haben einen Menschen, der hat einen Weinberg gepflanzt. Also der hatte schon mal ein Stück Land und hat das mit Weintrauben bepflanzt, mit Weinstöcklingen, mit der Weinpflanze und hat dann das an Pächter weitergegeben. Jesus wählt ja bewusst einen Menschen. Man kann sich reinversetzen in diesen Menschen. Ja? Der hat jetzt, was der da macht, ist nachvollziehbar. Sie verstehen das. Und man kann auch verstehen, was diesem Menschen passiert ist. Man kann mitfühlen. Wie würden wir uns fühlen an seiner Stelle? Wie würden wir darüber denken? Also man kann sich da reinversetzen. Jesus hat den Zuhörern die Möglichkeit gegeben, versetzt euch doch mal in die Lage von dem Weinberg-Eigentümer. Wir werden später sehen, dass Gott der Eigentümer ist. Kommen wir gleich auf eine Bibelstelle. Und zwar steht die in Johannes 15. Da heißt es in Vers 1, da sagt Jesus, also im Johannesevangelium ist das, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Also wir sehen, das Bild vom Weingärtner kommt auch an anderen Stellen in der Bibel vor, sogar von Jesus selbst, der Vergleich. Und wenn wir es wissen, der Eigentümer des Weinbergs ist Gott. Sehen wir auch später, wenn er seinen Sohn dann sendet, dann kann ich mich vielleicht in die Situation reinversetzen, wie es Gott eigentlich gegangen sein muss, als er diese ganzen Personen, Knechte, seinen Sohn geschickt hat. Kommen wir später nochmal dazu. Auf jeden Fall hat er alles getan, bevor er den Weinberg verpachtet hat. Er hat einen Zaun gezogen, er hat einen Turm gebaut, er hat eine Kelter gebaut, er hat wirklich alles getan, dass die Pächter nur noch bewirtschaften mussten und die Ernte einfahren konnten. Und bei diesem Verpachten, da ist der Weinberg-Eigentümer einen Vertrag eingegangen mit den Pächtern. Entweder hat man es damals per Handschlag gemacht, es konnte nicht jeder schreiben oder lesen, aber es war einfach eine Vereinbarung zwischen dem Pächter, halt ein bisschen, und den Weingärtnern. Das war sozusagen der Vertragsgegenstand. Und wenn wir überlegen und in die Geschichte des Alten Testamentes gehen, wenn Gott, der Vater, der Eigentümer des Weinbergs ist, der seine Knechte sendet, wenn wir da ins Alte Testament schauen, dann sehen wir, dass Gott einen, das Hals irgendwie, dass Gott das Volk Israel, die Israeliten, auserwählt hat als sein Eigentum, als sein Volk. Und mit dem hat er auch einen Bund geschlossen, einen Vertrag geschlossen, damals mit Abraham. Er hat zu Abraham gesagt, du sollst gesegnet werden, du wirst viele Nachkommen haben. Und später dann mit Mose, dem Bund und auch die Gesetzgebung. Und Mose war der Mittler dieses Bundes mit dem Volk Israel. Gott hat ihm seine, geht es noch mit dem Hören, ist arg schlimm im Hall. Ich weiß jetzt auch nicht, wo das herkommt. Wir haben jetzt gerade nie mit einer Technik sitzen, leider. Wir probieren es einfach nochmal. Ich gehe ein bisschen weiter runter, vielleicht ist es dann besser. Er hat einen Bund geschlossen mit Mose, mit dem Volk über Mose als Mittler. Und mit diesem Volk, mit diesem Bund hat er gesagt, dass sie zu ihm gehören, sein Volk sind, dass sie ihm nachfolgen sollen, dass sie an die Gesetze halten sollen. Das ist quasi der Vertrag, wenn man so möchte. Ja. Und das ist dieser Bund. Und Bund könnte man auch sagen, Vertrag. Also wir reden heute von einem Vertrag. Damals hat man Bund gesagt. Und das ist der alte Bund. Und mit diesem Bund damals, mit Mose, da gingen einher Rechte und Pflichten. Sie hatten das Recht, zu Gott zu gehören, seinen Segen zu empfangen, wenn sie, das sind jetzt die Pflichten, sich an seine Vorgaben, an sein Gesetz halten. Wir wissen aus dem Neuen Testament her kommend, dass das Gesetz dazu da war, zu erkennen, dass wir Gott brauchen, dass wir Vergebung brauchen, weil keiner es wirklich einhalten kann. Aber damals im alten Bund war das so. Und das war die Vereinbarung, der Vertrag. Und wenn wir jetzt ins Gleichnis schauen, sehen wir, dass der Weinbergseigentümer viele Knechte gesendet hat, bis sein Sohn dann irgendwann kam. Und im Alten Testament hat Gott sein Volk immer wieder rufen müssen, immer wieder auf den rechten Weg bringen müssen, weil sie immer wieder abgeirrt sind, weil sie das goldene Kalb angebetet haben, weil sie kanaitische Götter angebetet haben. Und da hat er immer wieder Propheten senden müssen. Und die Propheten hatten den Auftrag, Gottes Wort an sein Volk zu geben, sie zurückzurufen, wieder auf den rechten Weg zu bringen. Das ist der Teil vom Gleichnis, wo der Weinbergseigentümer seine Knechte sendet. Die Weingärtner sind, ist das Volk Gottes, beziehungsweise auch die religiösen Führer damals. Und das haben die Zuhörer erkannt. Die haben gemerkt, okay, da geht es um den alten Bund. Und wir sind angesprochen, denn Gott hat auch seinen Sohn gesandt. Im Gleichnis ist es der Sohn des Weinbergeigentümers. Und er spricht jetzt hier zum ersten Mal von dem Sohn. Und damit sind wir beim neuen Bund. Und die religiösen Führer, die Zuhörer, die sind im alten Bund verhaftet geblieben. Die haben Jesus nicht erkannt. Die haben gesagt, wir sind nach wie vor im Bund Mose, wir sind Abrahams Kinder und wir halten das Gesetz, wir brauchen keinen Messias. Wir sind gerecht, weil wir das Gesetz halten. Und deswegen haben sie den Sohn abgelehnt. Wenn wir im Johannes Evangelium Kapitel 5, Vers 39 lesen, da sagt Jesus, ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie sind's, die von mir zeugen. Jesus sagt, auch das im Alten Testament, ist vom ewigen Leben die Rede und ich bin das ewige Leben. Kein Mensch wird aus dem Gesetz gerecht werden. Und das hat er ihnen versucht, hier in diesem Gleichnis auch zu zeigen. Zuletzt habe ich den Sohn gesandt. Und da haben sie dann gesagt, das ist der Erbe, kommt, lasst ihn uns töten, dann werden wir das Erbe erhalten. Wie oft hat im Gleichnis der Weinbergsbesitzer Knechte gesendet? Immer wieder, sie wurden geschlagen, sie wurden umgebracht. Er hat immer wieder Geduld gehabt und hat ihnen neue Knechte oder neue Propheten gesendet. Und immer wieder wurden sie umgebracht oder es wurde ihnen nicht zugehört. Sie wurden verachtet oder geschmäht. Und zum Schluss sendet er ihnen seinen Sohn. Und damit beginnt ein neuer Vertrag, ein neuer Bund. Und damit taten sich die Zuhörer einfach so schwer, dass dieser neue Bund im Sohn, in Jesus, dass der für sie da ist. Und dass im neuen Bund, da muss ich nicht meine Gerechtigkeit aus dem Gesetz bringen, sondern ich bekomme die Gerechtigkeit. Es ist interessant, dass Jesus hier, oder dass Jesus in dem Gleichnis auch von einem Weinberg, guckst du mal, vielleicht am Hauptregler ein bisschen runterdrehen. Jesus spricht hier von dem Weinberg im Gleichnis. Warte mal kurz. Ich rede mal weiter. Jetzt ist es, glaube ich, besser. Jetzt ist, oder? Ein bisschen noch. Ja. Wilfried probiert ein bisschen. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt noch einen Pegel hat. Ich höre mich nicht mehr über den Lautsprecher. Ist es gut? Okay, super, super. Danke dir, Wilfried. Jesus redet von einem Weinberg. Und Jesus sagt beim Passa zu seinen Jüngern, dies ist der neue Bund, also den Kelch des Weines weiterreicht in meinem Blut. Also die Früchte des Weinbergs, des Weinstocks, aus dem man Wein macht, damit kommt der neue Bund zustande durch Jesus. Durch sein Leiden, durch sein Sterben am Kreuz. Und das war auch so ein bisschen schon der Ausblick auf sein Sterben. Sie wussten es ja noch nicht zu dem Zeitpunkt. Und das ist der Punkt, den er versucht hat, den religiösen Führern rüberzubringen. Jetzt ist die Frage, was ist denn die Pflicht, die wir haben, um das anzunehmen? Also er bietet das den Zuhörern hier an und schaut her, der Sohn bringt den neuen Bund, den neuen Vertrag. Und was müssen wir denn tun, um den neuen Bund, den neuen Vertrag zu bekommen, um davon da Anteil nehmen zu können? Und da heißt es, da schreibt der Apostel Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, sagt er in Vers 23, und das ist sein Gebot, also Jesu Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Im Unterschied zum alten Bund, wo es heißt, halte das Gesetz und du wirst leben, heißt es im neuen Bund, im neuen Vertrag, ich habe alles für dich getan am Kreuz, aber du musst es glauben. Glaubst du es? Vertraust du darauf? Und dann heißt es noch hier im zweiten Teil von dem Vers, und sich untereinander lieben, wie er uns das Gebot gegeben hat. Im Endeffekt ist das neue Gebot, dass wir Gott lieben und unsere Mitmenschen lieben. Das ist der neue Vertrag. Und den hat er hier in diesem Vergleich erklärt oder versucht klarzumachen. Und wie haben dann die religiösen Führer darauf reagiert? Sie haben gesagt, wenn wir den Sohn töten, dann bekommen wir das Erbe. Wenn man sich das mal überlegt, ist es überhaupt rational, wenn ich den Sohn von jemandem, wo ich was gepachtet habe, töte und komme damit durch? Das ist ja eigentlich eine total irrige Annahme. Ja, also die macht ja gar keinen Sinn. Aber da sieht man, dass es keine rationale Entscheidung ist und dass sie auch nicht mit Konsequenzen rechnen. Sie rechnen nicht damit, dass ihnen irgendwas passieren könnte, dass es Konsequenzen hat, diese Entscheidung. Und das ist für uns alle, die wir vielleicht Jesus noch nicht angenommen haben, den neuen Bund noch nicht eingegangen sind mit ihm, dass es auch Konsequenzen haben kann, wenn wir das nicht tun. Und zwar spätestens dann, wenn Jesus wiederkommt oder wenn wir vorher sterben. Und wenn wir da nicht zu Jesus gehören, dann hat es Konsequenzen. Ja. Im ersten Petrusbrief heißt es von Jesus im Kapitel 2, darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Der ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. An anderer Stelle, Matthäus Evangelium, heißt es noch, und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Das sind harte Worte, aber die Bibel oder auch die Apostel machen es so deutlich, weil die Konsequenz eben so endgültig ist. Ja, wenn ich mich nicht für Jesus entscheide in diesem Leben, dann komme ich an einen Ort, wo Gott nicht mehr hinschaut und wo es mir sehr, sehr schlecht ergehen wird. Und das für die ganze Ewigkeit. Im Umkehrschluss, wenn wir den neuen Bund eingehen, dann dürfen wir wissen, dass wir zu Jesus gehören, dass er den Weg hier mit uns gemeinsam geht, dass er mein Herr ist, dass ich all diese Zusagen, die im Neuen Testament von ihm gemacht werden, dass er der gute Hirte ist, dass ich jemand habe, der mit mir durchs Leben geht, durch alle Höhen und Tiefen. Das ist das Angebot, das Jesus damals gemacht hat, als er auf der Erde war und wo er in vielen verschiedenen Gleichnissen und Beispielen geredet hat, wo die Jünger gelehrt hat, wo er gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ja, wir sind eins. Der Vater ist nicht der unnahbare, kaltherzige, brutale Gott, sondern er hat genauso ein Vaterherz, genauso sanftmütig und herzlich, wie ich es bin, der so viel Geduld mit seinem Volk im Alten Testament bewiesen hat. Und auch Jesus hat versucht, die religiöse Elite damals zu gewinnen. Er hat Gleichnisse bemüht, dass sie es verstehen können. Und ich frage dich, wie stehst du zu Jesus? Wir sind ja alle wahrscheinlich schon lange Christen, aber immer wieder sich zu fragen und sich auch zu vergewissern, dass man wenn man diesen Bund angenommen hat, dass man in dieser Verbindung mit Jesus steht. Wenn wir hier das Abendmahl feiern, dann machen wir genau das. Wir gedenken an seinen Tod. Warum denken wir jetzt an den Tod von Jesus? Weil damit der Bund besiegelt wurde, weil damit der Bund vollbracht wurde, wie Jesus am Kreuz gesagt hat. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Dieser neue Bund in ihm, dieser neue Vertrag, der ist gültig. Wie stehst du zu Jesus? Rufst du das immer wieder in Erinnerung, dass er dein Herr, dein Erlöser ist, dass er sein Leben am Kreuz für dich gegeben hat, dass er gelitten hat für dich und dass er auch alles auf sich genommen hat, wie wir manchmal auch vielleicht schwierige Dinge erleben müssen, aufgrund der vor ihm liegenden Freude, heißt es in der Bibel. Jesus wusste, er hat den Widerspruch der Sünde erduldet aufgrund der vor ihm liegenden Freude. Paulus hat gesagt, wenn wir nur auf dieses Leben hier auf der Erde schauen würden, dann wären wir die armseligsten Menschen, wenn wir nur diese Perspektive hätten, weil wir wahrscheinlich als Christen oft mehr Nachteile haben als andere Menschen, die keinen Glauben haben. Offensichtlich, wie es den Menschen im Herzen geht, ist nochmal eine andere Sache, aber da haben wir den Frieden mit Jesus. Aber wir haben den Blick über dieses Leben hinaus. Und das ist auch die Hoffnung, die wir haben, die Perspektive. Paulus hat auch gesagt, ich habe Lust abzuscheiden, weil er wusste, es kommt was Besseres. Aber ich werde hier einfach noch gebraucht, hat er gewusst. Die Gemeinden haben ihn noch gebraucht. Und deswegen hat er dann noch seinen Dienst verrichten dürfen. Und so wissen wir, wenn wir zu Jesus gehören, dann haben wir den Eintritt in den Himmel. Wir haben ihn hier schon auf Erden als guten Freund, König, Bruder. Und wir werden in Zukunft bei ihm sein. Und das ist der Bund, der Vertrag, wo wir nur glauben müssen und versuchen, das Doppelgebot der Liebe, Gott zu lieben. Also nichts zu tun, wo wir wissen, da schaden wir Gottes Sache massiv. Ja? Oder auch unsere Mitmenschen zu lieben, wie wir mit ihnen umgehen. Ob es bei der Arbeit ist, in der Familie, in der Gemeinde. Auch Christen können manchmal gemein sein. Passiert auch. Da dürfen wir uns auch immer wieder das Gebot Jesu in Erinnerung rufen, dass die Menschen, die Außenstehenden, erkennen, dass wir seine Jünger sind, wenn wir einander lieben. Ich würde damit abschließen. Ich wünsche dir, wenn du es auch übers Internet vielleicht hörst, wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, dass du dein Herz für ihn öffnest, für diesen Bund, den du nur im Glauben annehmen musst, und ihn dann zu deinem Herrn machen darfst. Ich wünsche es dir und ich wünsche uns, die wir die Entscheidung schon vielleicht vor langer Zeit getroffen haben, dass wir es uns immer wieder bewusst machen, immer wieder in Erinnerung rufen, was es Jesus gekostet hat für uns, wie groß seine Liebe für uns sein muss, dass er das auf sich genommen hat und dass wir nicht alleine sind in dieser Welt. Ich bete zum Abschluss noch mit uns. Vater, ich danke dir, dass du so viel Geduld mit deinem Volk damals schon bewiesen hast und dass du sie auch heute noch liebst, auch das Volk Israel, das du erwählt hast, dass du ihnen auch deinen Sohn gesandt hast und auch uns, dass wir auch daran teilhaben dürfen als Nicht-Juden, als Nicht-Israelis. Du hast auch uns das Angebot gemacht, du hast es allen Menschen gemacht. Und dafür danke ich dir und ich wünsche mir, dass noch viele dieses Angebot, diesen Vertrag, diesen Bund mit dir eingehen, wo wir nur gewinnen können, wo wir nichts bringen müssen, wo wir nur dir vertrauen dürfen und diese Vergebung, diese himmlische Tür sich uns auftut. Ich danke dir dafür. Ich bitte dich, dass wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen, auch im Alltag, was wir so erleben, dass wir da immer wieder drüber nachdenken und erkennen, ja, du hast uns erwählt aus lauter Liebe und Güte. Hab vielen Dank dafür. Amen.